Es grüßt Sie alle an den Empfangsgeräten herzlich, Sabine Böhler. Willkommen zur Alltagswerkstatt bei Radio Horeb mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Wir beschäftigen uns die nächste Stunde mit der Frage, sind Gefühle gute Ratgeber? Die Älteren unter uns werden es noch stark verinnerlicht haben, dass man Gefühle nicht zeigt. Gefühle sind Privatsache. Sie gehen niemanden etwas an. Gefühle hat man im Griff zu haben. Ja, und dann gibt es eine wahre Revolution der Gefühle Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Leben, wonach es dir gelüste, lebe deine Gefühle. Die Regale in den Buchhandlungen sind reichlich gefüllt mit Ratgebern, die sich ausführlich mit unseren Gefühlen beschäftigen. So manch einer krempelt sein Leben komplett um, so nach dem Motto, ich lebe jetzt nur noch nach meinen Gefühlen und tue das, was mein Bauch mir sagt. Und da wollen wir einhaken, liebe Zuhörer, und nachfragen, ob Gefühle gute Ratgeber sind. Wir fragen nach, wozu Gefühle da sind, wie sie sich im Laufe des Lebens verändern. Letztendlich soll es heute auf die Frage hinausgehen, wie wir intelligent mit unseren Gefühlen umgehen. Das alles sind Fragen, liebe Zuhörer, über die mein Gast, der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski, heute in der Alltagswerkstatt zusammen mit Ihnen nachdenken möchte. Dabei freuen wir uns über Ihre Beiträge. Mein Gesprächsgast und Leiter der Alltagswerkstatt ist der Arzt für Gynäkologie und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Besonders zu erwähnen ist, dass Dr. Jakob Derbolowski das Vermächtnis seines Vaters, dem Psychoanalytiker Dr. Udo Derbolowski, weiterentwickelt hat, nämlich die Psychopädie. Die Psychopädie beheimatet verschiedene Methoden und Denkansätze, bei denen es darum geht, die Beziehung zu sich, seinem Nächsten und vor allem auch zu Gott ins Gleichgewicht zu bringen. Das Liebesgebot, liebe Hörerinnen und Hörer, spielt dabei eine wichtige Rolle. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lieben wir uns selbst, dann können wir Gott aus freiem Herzen lieben und seine Gebote achten. Ich begrüße jetzt ganz herzlich meinen Studiogast, Dr. Jakob Derbolowski. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Ja, unser heutiges Thema, das ist die Frage, sind Gefühle gute Ratgeber? Ist das wirklich ein Befreiungsschlag, Herr Dr. Derbolowski, wenn ich sage, ich lebe jetzt nur noch nach meinem Gefühl, oder ist das nur so ein Momentanzustand?
Es ist ein sehr schönes Thema, wie ich finde, das wir heute haben, über das es sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und Sie hatten das ja zu Anfang schon angedeutet. Es ist so wie ein Pendel. Zunächst war es so, dass man Gefühle eben nach außen gar nicht trug, sondern mit sich ausmachte. Dann kam genau der Pendelumschlag, dass Gefühle alles sind und dass alles andere nicht zählt. Wir hatten im Gespräch auch mal darüber gesprochen. Erst war es so, dass der Verstand und die Gedanken und die Kälte der Herrscher waren. Und jetzt hat man sich unter die Herrschaft des Bauches dann begeben und gesagt, das ist alles richtig. Ich finde das sehr spannend, denn wie überall ist es auch hier wieder wahrscheinlich die Mitte zwischen den beiden Polen, wo das gesunde und erfreuliche Leben angesiedelt ist. Die Frage, wenn man sich mit Gefühlen beschäftigt, ist natürlich zu stellen, wie entstehen eigentlich Gefühle? Ich meine, was Gefühle sind, wissen wir alle, das sind Stimmungsregungen, Emotionen, die es sowohl mit Minusvorzeichen wie mit Plusvorzeichen gibt. Also es gibt Gefühle, die uns antreiben, die uns Lust machen, mehr zu tun und so weiter. Dazu gehört zum Beispiel neugierig sein. Das sind alles so Plusgefühle, die sich auch selber verstärken. Und im Minusbereich gibt es das genauso. Das weiß jeder, der sagt, wenn er einmal schlechte Stimmung hat, dann verstärkt sich diese schlechte Stimmung eigentlich auch. Und von selbst. Und so können Gefühle einerseits einen bewegen, sehr viel aktiver zu werden. Sie können aber andererseits auch uns daran hindern, etwas zu ändern.
Jetzt steigt ja die Frage auf, am besten, dass man sagt, wozu dienen denn Gefühle, Herr Dr. Derbolowski?
Richtig, und da kann man sagen, Gefühle haben verschiedene Funktionen in unserem Leben. Sie haben einmal, wie ich eben gerade sagte, sozusagen die Aufgabe, uns zu kitzeln. dahingehend, dass wir was ändern. Daher kommt das Wort Emotion, emovere aus dem Lateinischen. Und sie haben andererseits auch die Funktion, uns Beharrlichkeit, Statisches und so weiter zu verleihen, dass wir nicht übermütig werden, dass wir durchaus auch auf Bewährtes zurückgreifen können, was uns Sicherheitsgefühle gibt. Und das Zweite, wozu Gefühle dienen, das ist eine Frage, die auch mit der Entstehung der Gefühle zu tun hat. Alles, was wir erleben, versehen wir mit Gefühlstönen. Sie sind Ausdruck davon, wie wir ein Geschehen im Hinblick auf uns selbst bewerten. Also zum Beispiel, wenn ich dies und jenes tue, bekomme ich Zuwendung oder Abwendung. Dies erlebe ich dann als Freude oder Ärger. Also es macht mir gute oder schlechte Gefühle. Und daraus entsteht dann eine Lernerfahrung, die ich auf zukünftige Situationen übertrage. Ein Beispiel dafür: Wenn ich von einem rothaarigen Menschen viel Zuwendung bekommen habe, werde ich diesen Menschen, also allen Rothaarigen, zukünftig primär mit positiven Gefühlen entgegentreten. Und diese Lernerfahrung, die beginnt bereits bei der Geburt. Der Mensch entwickelt, wenn er auf die Welt kommt, ein Werte- oder Bewertungssystem, also seine Wertwelt, auf die er dann in seinem weiteren Leben aufbaut. Übrigens, diese Wertwelt, die wir da entfalten, baut auf die Wertwelt, die uns genetisch mitgegeben ist und in der die gesamte Erfahrung der Menschheit irgendwo schon drin gespeichert ist. Das sind dann solche Instinkthandlungen, die wir mit auf die Welt bekommen, um zu überleben. Und wie gesagt, auf diese entwickeln wir dann ein zusätzliches Bewertungssystem aufgrund unserer Erlebnisse, die wir haben. Und so ist es so, dass der Mensch praktisch alles, was er erlebt, wenn er es denn behält oder erinnert, dieses mit einem Wertsystem, mit einem Wertetikett assoziiert hat. Das nennt man dann Erfahrung. Und davon ausgehend sprechen wir dann zum Beispiel so, dass wir sagen, also dabei habe ich ein gutes Gefühl, dabei habe ich ein schlechtes Gefühl. Und das muss auch nicht bewusst sein, und kann einen beschleichen oder auch wie einen Blitz treffen. Das ist eine spontane Geschichte. Also zusammengefasst, Gefühle dienen dazu, dass wir lernen, dass wir Erlebnisse als Erfahrungen speichern und dass wir über diese Speicherungen sozusagen Leitlinien bekommen für das, wie wir mit den Dingen, die neu auf uns zukommen, umgehen. Und nun kann man noch aus der Gesprächssituation her sagen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Gefühle zu benutzen, nämlich zum Beispiel, wenn man im Gespräch mit jemand ist und man möchte die Diskussion beenden, dann sagt man, ich empfinde das so, und dann weiß eigentlich jeder ziemlich genau, dass man über Gefühle nicht diskutieren kann. Weil wie ich empfinde und wie Sie empfinden, das baut auf unsere Vorerfahrung auf und ist etwas ganz Individuelles, und das ist eben so.
Und das werden viele von uns auch wissen, es ist genauso viel Zündstoff steckt da aber auch dahinter, dass man das überhaupt nicht einsehen möchte, dass ein anderer das jetzt anders empfindet oder wenn wir missverstanden werden.
Ja, das ist richtig, und es ist eben eine kleine Leitlinie für das Leben sozusagen. Wenn ein Vorgesetzter einem zum Beispiel sagt, das entscheide ich jetzt aus meiner Gefühlswelt heraus, also aus dem Bauch heraus oder so, dann sollte man, wenn man gute Stimmung am Arbeitsplatz oder in der Situation behalten möchte, darüber nicht mehr diskutieren. Denn in Wirklichkeit heißt das, ich möchte meine Entscheidung nicht auf den Prüfstand gestellt haben, denn ich kann es nicht begründen. Und insofern wäre vielleicht schon eine kleine Leitlinie sozusagen, wenn jemand sagt, ich empfinde das so, dann ist das Beste zu sagen, ich akzeptiere das so, dass du das so empfindest. Ich kann es ja anders empfinden, aber auf dieser Ebene nehme ich das einfach hin und bringe keine Argumente oder sage, warum fühlst du denn so, oder so fühlen ja anständige Menschen, fühlen so nicht oder wie auch immer. Sie kennen das vermutlich, liebe Hörerinnen und Hörer, alle aus ihrer eigenen Erfahrung. In dem Moment, wo jemand mit Gefühlen kommt und der andere diskutiert dann versucht, Argumente zu bringen, entsteht in der Regel Krach. Wir werden ja beim nächsten Thema, nächsten Monat, Probleme miteinander behandeln. Da wird das sicherlich dann auch nochmal zur Sprache kommen.
Sind Gefühle gute Ratgeber? Unser Thema hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in der Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten mit Dr. Jakob Derbolowski. Herr Dr. Derbolowski, Sie haben eben angedeutet, dass uns Gefühle oder eine Wertewelt sozusagen genetisch mitgegeben ist, haben Sie gesagt. Und gerade wir Christen sagen ja auch, dass ein Verlangen nach Gott, nach der Einheit mit Gott, dass uns die auch ein Stück weit in uns angelegt worden ist. Können Sie das als Therapeut unterstreichen?
Selbstverständlich kann man gar nicht das unterstreichen. Es ist so, dass viele Leute ja auch sagen, Angst haben wir deswegen, weil wir uns von Gott getrennt fühlen. Und wenn wir uns nun unserem Gott wieder nähern innerlich, dann wird auch die Angst geringer und dafür gibt es relativ viel Belege.
Und dann liegt ja die nächste Frage gleich auf der Hand. Wie kommt das, dass wir uns trennen, dass dieses kindliche Vertrauen, das wir hatten zu Gott, zu unseren Eltern, zu den Mitmenschen, dass da Brüche entstehen?
Das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten. Wäre das nicht so, hätte das Leben keine Dynamik. Das heißt also, wenn alles klar wäre, wenn alles in Ordnung ist, wenn wir in einem Zustand sind, wo alle Gefühle positiv sind, dann wird uns nicht mehr viel bewegen. Wir werden nichts mehr ändern. Das ist ja das große Problem unserer heutigen Zeit. Wir haben ja noch ganz andere große Probleme. Das eine Problem ist, dass wir so sehr stark nach Wohlfühlen streben. Und Wohlfühlen, das heißt das Wohlgefühl in jeder Hinsicht, heißt, der Zustand ist so, dass du ihn möglichst beibehältst und statisch wirst und nichts mehr änderst. Das heißt, Lebendigkeit und etwas erreichen und so weiter. Dazu sind wir nur motiviert, wenn wir sozusagen etwas Fehlendes bei uns bemerken. Wenn ich also Ihr Thema nehme, wenn ich sage, ich habe ein fehlendes oder ein geringeres Gottvertrauen, dann ist das eine Aufgabe. Ich möchte gern mit dem ins Reine kommen. Ich möchte gern hier ein großes Vertrauensverhältnis entwickeln. Und das ist ja gar nicht so einfach in Anbetracht all der Aufgaben und der Hürden und der Versuchungen, die uns auferlegt sind.
Das heißt also, wenn wir heute über Gefühle sprechen, sind Gefühle gute Ratgeber, dass es dann nicht unbedingt auch darum geht, dass wir nur gute Gefühle anstreben und sagen, mit den und den Menschen und den Situationen möchte ich nichts zu tun haben, weil das macht mir ungute Gefühle, sondern eher, wie lerne ich auch mit unguten Gefühlen, die positiv zu werten und nicht negativ.
So. Ich habe jetzt leider gerade den Namen vergessen. Jemand hat mal gesagt, Menschenkenntnis erwirbt man dadurch, dass man sich mit den Menschen beschäftigt, bei denen man keine guten Gefühle hat, die man nicht mag. Das unterstreicht das, was Sie gesagt haben. Das heißt, in Wirklichkeit sind die Dinge, die mir Unlust bereiten, die Dinge, die mir helfen, mich weiterzuentwickeln. Hier neue Erfahrungen zu sammeln, mein Weltbild zu erweitern und so weiter. Das ist eigentlich die Übungsaufgabe. Und die Dinge, wo ich sowieso gute Gefühle habe, da bewege ich mich eigentlich nicht weiter und entwickle mich auch nicht weiter. Warum sollte ich auch?
Und da wären wir ja gleich auch wieder bei einer Methode oder einem Rat, den Sie immer geben, dass Sie sagen, lieben Sie sich an einen Menschen heran.
Ja, oder an alles und jedes überhaupt. Es gibt ja nicht nur Menschen, die uns nicht liegen, es gibt ja auch Dinge, die uns nicht liegen. Und dann ist eine der Aufgaben hier, dass man sein Gefühl sozusagen dort beeinflusst, dass man sich heranliebt, dass man Heranlieben übt. Und dafür, das wäre also die Frage, die wir stellen sollten bei dem Thema, kann man eigentlich Gefühle erlernen? Mhm. Kann man Gefühle verstärken? Das sind ja alles so Fragen. Wenn man das nicht könnte, dann wäre natürlich auch die Frage, dass man Liebe übt, zum Beispiel, und dass man sich heranliebt, gar nicht sinnvoll. Also muss man sagen, Gefühle kann man erlernen, Gefühle kann man verstärken. Und in Wirklichkeit weiß das natürlich jeder. Zum Beispiel Wenn man einen Weg zur Arbeit fährt, den man gewohnt ist, dann hat man dabei gute und sichere Gefühle, den fährt man. Und jetzt kommt jemand und sagt, es gibt einen anderen Weg, der ist viel schneller, viel kürzer und viel schöner. Dann ist die Beharrlichkeit in einem, die sagt, ja, aber ich habe doch einen guten Weg, warum soll ich den neuen nehmen? Ich bin doch damit zufrieden, wie das ist. Aber wenn wir dann genügend Neugier haben, dann versuchen wir doch den neuen Weg und stellen vielleicht fest, dass dieser tatsächlich schöner, besser, schneller und so weiter ist. Und fangen an, diesen neuen Weg zu mögen. Und wenn wir uns dann zufällig auf dem alten wiederfinden, dann stellen wir fest, dass wir den gar nicht mehr so mögen. So kann man das ändern. Oder eine andere Geschichte ist die, Franz liebt Briefmarken und Susanne. Das ist auch also ein Beispiel. Susanne hat für Briefmarken nichts übrig, aber sie liebt Franz auch. Nur, wenn die Briefmarken diesen Stellenwert in seinem Leben behalten, dann wird sie sich nicht mit ihm einlassen können, weil das immer sozusagen zwischen ihnen stehen würde. Er müsste also entweder auf die Briefmarken verzichten, wenn er sie wollte, oder sie verzichtet eben auch auf ihn. Und wenn Franz nun geschickt ist, dann findet er heraus, dass meinetwegen Susanne Vögel liebt, die Tiergattung Vögel. Und oder Blumen oder was auch immer man nehmen mag, was sie nun gerade mag. Und wenn er nun klug ist, dann lässt er zum Beispiel bei sich immer mal wieder ein paar Briefmarken herumliegen, auf denen gerade nun die Vögel abgebildet sind, besonders schöne, besonders bunte und so weiter. Er kann davon ausgehen, dann, dass Susanne irgendwann diese Vögel bemerken wird und wird dabei übersehen, dass es sich um Briefmarken handelt, vielleicht zunächst. Und mit der Zeit wird sie entdecken, dass es auf Briefmarken sehr schöne Vogelmotive gibt und dass es sich eigentlich lohnt, sich mit Briefmarken zu beschäftigen, weil man da eben in dieser Richtung viel mehr sieht. Und so hat sie sich an die Briefmarken herangeliebt und die beiden haben nun ein gemeinsames Hobby sozusagen entwickelt, was ihre Beziehung verstärkt.
Und damit wäre auch schon so die Frage beantwortet, ob man Gefühle umerziehen kann. Nun kann ich mir aber vorstellen, Herr Dr. Derbolowski, dass viele Hörerinnen und Hörer sagen, es gibt Situationen in meinem Leben, da falle ich immer wieder in die gleiche Falle hinein, da werde ich immer wieder ausgesprochen traurig oder ich werde zornig oder ich werde auf einmal ungeduldig oder es verselbstständigt etwas in sich in mir.
Ja, das ist so, dass wir die Begründung für unsere Gefühle ja mal oft vergessen. Die wissen wir gar nicht mehr. Wir haben ja Gefühle bei uns aufgebaut, als wir Erfahrungen gemacht haben mit bestimmten Situationen und diesen eine Werttönung, eine Gefühlstönung verpasst haben. Und nach Jahren wissen, ich hatte das Beispiel von den Rothaarigen, nach Jahren wissen wir gar nicht mehr, dass wir tatsächlich mal früher positive Erfahrungen mit Rothaarigen gemacht haben. Wir wundern uns nur, warum wir uns immer wohlfühlen, wenn uns ein solcher Mensch begegnet. Und deswegen ist es dann auch so schwierig zu sagen, ja, woher kommt das und ist das eine göttliche Eingabe oder kommt das vom Teufel oder wo kommt eigentlich das Gefühl her? Und hier eine Entscheidung zu treffen, ist durchaus nicht einfach. Das, was man therapeutisch machen kann, ist, dass man dieses Gefühl einer Wirklichkeitsprüfung unterzieht. Und das nennt es einfach so, dass man dann hinterfragt, ist es denn tatsächlich so, dass diese Menschen alle so sind oder sind die auch ganz unterschiedlich und gibt es da gute oder schlechte? Oder ist tatsächlich es so, dass mein Gefühl mit den Briefmarken, was ich eben in dem Beispiel hatte, nicht dadurch zum Beispiel entstanden ist, dass ich zu Hause immer für meinen Großvater die Briefmarken sortieren musste, was anstatt Freizeit mit meinen Freunden zu verbringen, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und so übertragen wir natürlich diese Gefühlstönungen, die wir irgendwann mal erworben haben, auch in unser späteres Leben, ohne die Begründung zu kennen. Und das ist eben dann tatsächlich eine Aufgabe der Beratung, der Begleitung, der Psychopädie und der Psychotherapie, diese Zusammenhänge durchschaubar zu machen, damit man sie dann aufarbeiten kann.
Ich denke, was auch eine große Aufgabe ist, Herr Dr. Derbolowski, das ist, seine Gefühle zu deuten, welche Be- Bewertung ich ihnen auch gebe, oder?
Na, das sind zweierlei Dinge. Die Bewertung würde ja heißen, welchen Stellenwert nehmen sie ein? Haben Gefühle mehr Bedeutung für mich als mein Verstand oder weniger? Das ist die Frage der Bewertung. Und die Frage der Bedeutung, die ist relativ einfach. Die Bedeutung der Gefühle heißt, du hast mal irgendwas gelernt, da war es sinnvoll, so und so zu handeln. Und dieses Gefühl erinnert mich sozusagen daran.
Was mich mal jahrelang beschäftigt hat, Herr Dr. Derbalowski, das ist so die Frage, es gibt gewisse Gefühle, sage ich mal, die wollte man nicht haben, sagen wir mal, eine Traurigkeit oder Ärger oder was auch immer. Und immer wenn dieses Gefühl auftauchte, dass ich das Gefühl hatte, derjenige hat sich dann gegen sich selber gewandt, der dieses Gefühl hatte und war dann auf sich verärgert, dass er dieses Gefühl hat, anstatt vielleicht zu sagen, ja, das gehört jetzt zu mir und das Gefühl gehört zum Leben.
Das ist schon eine sehr wichtige Frage, denn die Frage, die dahinter steht, ist etwas, was uns im Leben überhaupt bewegt. Was bestimmt denn eigentlich unser Handeln? Sind wir Menschen instinktgesteuert? Sind wir gefühlsgesteuert? Sind wir verstandgesteuert? Oder wer ist eigentlich der Herrscher über uns? Wer ist der Meister von uns? Wer sagt, wie was ist, was wir denken und so weiter? Und viele Menschen sind der Meinung, dass sie ihren Gefühlen, ihren Gedanken und so weiter hilflos ausgeliefert sind. Das stimmt aber nur bedingt. Es stimmt insoweit bedingt, als wir nicht verhindern können, dass Gefühle auftreten. Wir können aber sehr wohl, wenn sie auftreten, darüber entscheiden, ob wir diesem Gefühl nachgeben wollen oder nicht. Das kennt jeder. Wir sind gerade in der Frühlingszeit und die Gazetten und alles ist voll, auch die Rundfunksender mit der Frage abnehmen und so weiter. Und was man da machen kann, ob man sich einen Gürtel kauft oder die 87. Diät macht oder sonst etwas. Und tatsächlich ist es so, wenn wir ein Hungergefühl haben, dann ist der Mensch, anders als das Tier, dazu in der Lage, vom Verstand her zu entscheiden, dass dieses Gefühl jetzt keine Macht über ihn hat. Er kann nämlich sagen, auch wenn ich jetzt Hunger habe, ich esse nicht. Er bedankt sich, wenn er ganz klug ist, bei seinem Gefühl, das ihn darauf hinweist, wie sein Zuckerstatus im Moment vielleicht gerade ist. Aber er sagt, das ist ein Hinweis, aber keine Entscheidung und kein Befehl. Und deswegen ist es so, dass wir im Leben lernen müssen, dass wir auch unsere Gefühle uns in unseren Dienst nehmen, dass wir sagen, sie sind unsere Diener, sie entscheiden nicht über unser Leben, sondern das tun wir. Wann ich hungrig bin und dem nachgebe, das entscheide ich. Das gilt für alle Gefühle im Prinzip. Und wir wissen zum Beispiel, dass ja auch im Umgang mit der Liebe zu anderen Menschen, dass hier durchaus Möglichkeiten bestehen, entweder zu sagen, das Gefühl Verliebtsein ist so schön, ich gebe mich dem hin und ich mache nun alles, was dieses Gefühl sagt, was ja dann in vielen Fällen nicht unbedingt zu dem optimalen Ergebnis führt. Oder man sagt, okay, ich habe dieses Gefühl und ich gebe ihm eine Disziplin, die ermöglicht, dass es eben in bestimmten Bereichen zur Wirkung kommt und ich ihm folge und in anderen Bereichen sage ich zum Beispiel jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel einen Schüler von mir, der hat ein großes Gefühl und eine große Anziehung zu einem anderen Studium, als er gerade macht und mit dem, wo er gerade durch eine Enge muss, nämlich durch ein mühevolles und sehr anstrengendes Arbeiten einer Doktorarbeit. Und das andere ist so verlockend und jetzt haben wir darüber gesprochen, welches Gefühl. Da sagt er, wenn ich meinem Gefühl nachgebe, werfe ich die 3 Jahre weg, die ich bisher an der Doktorarbeit gearbeitet habe und mache das andere, was mir doch so viel mehr liegt. Ich fühle mich jetzt frei und dieses Gefühl ist so gut und das muss ich doch eigentlich tun. Und da muss man einfach sagen, ist das vernünftig für sein Leben? Ist das sinnvoll für seine Zielplanung? Dient ihm dieses neue Gefühl? Und wir sind in dem Fall, ist er zum Ergebnis gekommen, jedenfalls bisher, dass er sich der Mühe unterzieht, das Vorangegangene erst abzuschließen, bevor er dieser neuen Liebe zu diesem anderen Studium der Architektur zustimmt.
Sind Gefühle gute Ratgeber. Unser Thema hier heute in der Jakob, in der Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten, mit Dr. Jakob Derbolowski. Herr Dr. Derbolowski, wir wollen ja auch heute der Frage nachgehen, und das haben Sie ja schon ein Stück weit auch angedeutet, nämlich den intelligenten Umgang jetzt mit unseren Gefühlen. Wie kann ich denn nun für mich sagen, ja, das Gefühl, ich gehe ihm nicht nach, aber es ist mir jetzt ein Ratgeber. Wie gehe ich intelligent damit um?
Das sind mehrere Fragen, auf die wir kommen wollten. Zunächst einmal geht es darum, dass wir aus der ersten Geschichte lernen, dass wir wieder wacher werden, dass wir wieder unsere Gefühle wahrnehmen, unsere, wie es uns gerade geht, ob wir gerade aggressiv sind oder ob wir guter Stimmung sind, dass das uns überhaupt bewusst wird. Das ist uns ja in vielen Bereichen geradezu ausgetrieben worden, wie Sie eingangs gesagt haben, auch zum Beispiel in der Medizin hört man immer wieder und sieht eben, dass der Arzt möglichst seine Gefühle nicht, am besten gar nicht erst wahrnimmt. Das ist sicher nicht so, wie ich es sehen würde, sondern es kommt darauf an, dass man seine Gefühle wahrnimmt. Erst dann kann man mit den Gefühlen umgehen. Das heißt, der erste Schritt überhaupt heißt, nimm deine Gefühle wahr. Dann können wir überlegen, woher die Gefühle kommen. Viele Gefühle resultieren unter anderem zum Beispiel aus akuten Situationen. Wenn zum Beispiel jemand hungrig ist, ja, dann wird das eine bestimmte Gefühlsstimmung herbeiführen und diese wird zum Ausdruck kommen. Das sehe ich in meinen Kursen immer wieder, wenn ich das Beispiel bringe, wenn ein Mann in der Beziehung sehr aggressiv ist und ärgerlich ist, dann sagen Frauen in der Regel, bevor sie darauf eingehen, ist erstmal was. Und tatsächlich ist es dann so, wenn dann gegessen worden ist, dann ist diese Aggression wieder weg und man kann ganz normal reden. Das wäre also zum Beispiel eine Möglichkeit, mit Gefühlen umzugehen, für die man auch tatsächlich dann eine Erklärung, nämlich eine Bedürfnislage wie Unterzucker, wie eine gefüllte Blase, wie und so weiter, verändern kann. Aber selbstverständlich, wenn man jetzt nun seine Gefühle weiß, zum Beispiel, dass man Ärgergefühle in sich hat, das ist ja eine Aktivierung, oder Wut, das ist eine Aktivierung von Energie. Und hier stellt sich dann die Frage, wie kann man mit dieser Energie umgehen? Dabei muss man das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, erst einmal akzeptieren, nämlich die Frage oder die Antwort auf die Frage, sind die Gefühle der Herrscher über uns oder herrschen wir über die Gefühle? Man muss also zunächst einmal bejahen können, dass wir die Folgen unserer Gefühle beherrschen, dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir das tun. Und dann kann man nachgucken, wenn man nun Energie in sich aktiviert hat, zum Beispiel Ärgerenergie, was man mit der Energie macht. Und da kennen Sie alle den Satz, und ich höre ihn auch in vielen Rundfunksendungen immer wieder, da muss man sich doch ärgern, da habe ich mich geärgert. Und wenn man diesen Satz nun tatsächlich mal sprachlich genau anguckt, dann stellt sich die Frage, wer ärgert hier eigentlich wen? Ja, und aus Antwort heißt, ich ärgere wen? Na, mich. Das heißt, ich bin der Täter und das Opfer zugleich. Das heißt, in diesem Falle richte ich die Ärgerenergie gegen mich selbst. Das kann man damit vergleichen. Das ist ein aktuelles Thema heutzutage. Das kann man damit vergleichen, dass wenn man jemand Energie schenkt, zum Beispiel einen Kanister mit 20 Liter Benzin, und damit kann er machen, was er will. Wenn er dann sagt, ich ärgere mich sozusagen, dann würde das bedeuten, dass er diese Benzinenergie über sein eigenes Auto schüttet und es anzündet. Das ist etwa das Gleiche, wie wenn jemand sagt, dieser und jener haben das und das getan, da habe ich mich geärgert, heißt, dieser und jener hat was getan und ich nutze die in mir aktivierte Ärgerenergie, um mir selbst Schaden zuzufügen, um sozusagen mein eigenes Auto anzuzünden. Und hier wäre schon ein erster Schritt, dass man zum Beispiel dann lernt, den Satz, ich ärgere mich, niemals zu verwenden, sondern lernt, diese Ärgerenergie, die aktiviert worden ist durch irgendeinen Reiz, diese Ärgerenergie damit dazu zu benutzen, um mit dem Reiz angemessen umzugehen. Zum Beispiel sagt jemand, er kommt zu mir zu Besuch und er bleibt bei mir längere Zeit, weil es bei mir so schön ist, dann kann das mich ärgern. Ich sage jetzt nicht, ich ärgere mich, weil dann haue ich mir sozusagen eine Ohrfeige und der andere wohnt dort und fühlt sich ganz fidel, sondern in Wirklichkeit ist ja der andere der Reiz, der die Ärgerenergie aktiviert hat. Und nun überlege ich mir eine sinnvolle Handlungsweise. Also kann ich zum Beispiel zu ihm sagen, dein Verhalten, dein Vorgehen, wie du das mit mir machst, das ärgert mich. Und aus diesem Ärger resultiert, dass ich sage, ich mache dir die Tür nicht auf. Oder du bleibst nicht hier. Oder du kannst hier bleiben und die Wohnung einhüten oder was auch immer, was mir nützlich ist. Auf jeden Fall ist das Unklügste, was man tun kann und wirklich unintelligent, wenn man negative Gefühle aktiviert hat, diese dann gegen sich selbst richtet. Bei positiven Gefühlen ist es genau umgekehrt. Ja, sich zu lieben ist eine sehr positive, anzustrebende Fähigkeit.
Ich möchte nochmal beim Ärger bleiben. Gerade Ärger verleitet uns Menschen ja dazu, Dinge zu tun und zu sagen, mit denen wir manchmal einfach reine Lawinen auslösen, weil unser Stolz verletzt ist, weil was auch immer, wir gekränkt sind, unsere Ehre angegriffen worden ist.
Ja, was Sie gerade sagen, entschuldigen Sie, wenn ich da gerade einhake, weil das so wichtig ist. Wenn in uns Gefühlsregungen entstehen, dann haben wir die Tendenz, denjenigen oder dasjenige, was in uns diese Gefühle aktiviert, als Urheber unserer Gefühle zu sehen. Wir meinen dann, der andere ist dafür verantwortlich. Und deswegen, und da gibt es auch Gesprächstechniken, die man lernt, die dann heißen, sag dem anderen, was er bei dir in den Gefühlen anrichtet, was für ein schlimmer Mensch er in Wirklichkeit ist und wie er sich gefälligst zu verhalten hat, damit ich diese Gefühle nicht mehr habe. Und das sehen wir in der Psychopädie ganz anders. Der Urheber unserer Gefühle sind wir selber. Das heißt, wenn mich ein anderer Mensch in mir Schmerzgefühle oder sonst etwas aktiviert oder als Reiz sich dafür darstellt, dass ich es aktiviere, dann bin ich auch dafür zuständig, diese Gefühle bei mir in den Griff zu bekommen, bei mir die Situation aus meiner Sicht zu ändern, ohne den anderen dabei zu beeinträchtigen, sondern ihn dabei so zu lassen, wie er ist. Also nochmal, es ist aus unserer Sicht ein falsches Vorgehen, wenn wir andere Menschen für unsere Gefühle verantwortlich machen. Wir sind aus unserer Sicht immer selbst dafür verantwortlich und deswegen sollten wir auch die Auslöser und die Erreger in uns, die uns diese Gefühlstönung aktivieren, in den Griff zu bekommen.
Gleich geht's weiter hier in der Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski und der Frage, sind Gefühle gute Ratgeber? Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Und willkommen heiße ich auch unsere Hörer, die angerufen haben. Zuerst Frau Graf aus Altbach in Baden-Württemberg. Grüß Sie Gott, Frau Graf.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Dr. Dabolowski.
Grüß Gott.
Jetzt möchte ich sagen, also manchmal, ich glaube, wir neigen doch aber auch heutzutage irgendwo dazu, unsere Gefühle überhaupt nicht preiszugeben. Dass man schluckt und schluckt. Und also ich weiß, das kann ich ja auch ruhig sagen, mein Mann hatte solche Probleme und dann kam es nachher zum Alkohol. Ich selber bin ein Mensch, der alles, also eher die Gefühle rauslässt. Und ich muss sagen, mir ist es, also das ist vor zig Jahren gewesen, da hat mich jemand verletzt, weil sie doch gerade gesagt haben, das liegt an uns. Die hat, da habe ich irgendwas gefragt, es war in meinem Berufsleben am Anfang. Und dann habe ich gefragt, wie man dies und jenes schreibt. Und dann sagte die zu mir, ja, ich habe gesagt, ich habe das noch nie gelesen, ich bin blind, und wenn man das also in der Blindenschrift die Dinge nicht einfach vor sich hat immer, dann weiß, kann das vorkommen. Das ist also bei uns so. Und dann sagt die, ja, da scheint einiges in der Bildung daneben gegangen zu sein. Also so, ja, da hätten sie wahrscheinlich,
genau.
Da hätten sie wahrscheinlich geschluckt und geschluckt. Ich habe es getan zunächst und habe es dann sogar zu meiner Chefin gesagt, von der lasse ich aber nichts mehr korrigieren, von der und der Person. Ja. Und auf einmal, also nach ein paar Tagen, war ich mit der Person, die mich verletzt hat, allein. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal gut zu. Wir haben eine gute Bildung gehabt, aber es gibt Dinge, wenn man blind ist, dass man die noch nie gelesen hat und so weiter und so fort. Und damit haben sie mich sehr verletzt. Mhm. Das Gefühl der Vergebung, weil die war nachher ganz anders zu mir. Wir sind ganz anders aufeinander zugegangen. Und dieses Gefühl, dass ich jetzt der vergeben konnte, obwohl die mich ja dermaßen verletzt hat. Also ich habe mich so gefühlt.
Ja, ja.
Und dann war da plötzlich, das war dann ein Gefühl wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten gleichzeitig.
Genau.
Das war so befreiend.
Ja.
Und das wollte ich mal sagen. Also manchmal ist gut, wenn man seine Gefühle nicht böse, ja.
Ich habe schon verstanden, was Sie meinen. Das ist auch sehr wichtig, was Sie sagen, Frau Graf. Es geht darum, dass man Gefühle schlucken oder herauslassen kann, das hängt sehr von der Situation ab. Es gibt Situationen, wo es besser ist, dass man seine Gefühle bei sich behält, und es gibt Situationen, wo es günstiger ist für zur Erreichung der eigenen Ziele, wie man sein möchte und das Leben haben möchte, dass man sie herauslässt. Die entscheidende Frage bei den Gefühlen ist, ob man mit dem Schlucken oder mit dem Herauslassen diese Gefühle gegen sich richtet. Wenn man das tut, und das geschieht eben meistens, dann vergiften sie einen von innen sozusagen. Also ein Mensch, der Groll hat auf andere und diesen Groll nicht so zum Ausdruck bringt, der wird bitter. Das kennen, glaube ich, viele von uns. Dann hat er also sozusagen diesen Ärger gegen sich gerichtet. Und was Ihr Beispiel anbetrifft, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, und ich glaube, aus Ihrer Situation heraus haben Sie es eben auch optimal gemacht. Nur tatsächlich ist es so, wenn jemand mir so etwas sagt, wie Sie da zu hören bekommen haben, dann ist die Frage, was mache ich daraus? Fühle ich mich dadurch verletzt? Oder nehme ich es zum Beispiel als eine Botschaft des anderen, der mir damit sagt, wie viel Minderwertigkeitsgefühle er eigentlich hat, dass er sich so überheblich mir gegenüber verhalten muss, dass er eigentlich ja meine Liebe braucht. Also da habe ich sehr viele Möglichkeiten, wie ich anders damit umgehen kann, wenn ich bei mir Veränderungen vornehme. Das, was bei Ihnen diese guten Gefühle dann gemacht hat und dass Sie sozusagen mit der zurechtgekommen sind, ist im Prinzip der Ausgleich. Sie haben der anderen klargelegt, wie gemein Sie das Verhalten empfunden haben und wie sie darunter gelitten haben, und das hat die dann zur Kenntnis genommen und geschluckt, und damit waren sie gefühlsmäßig sozusagen ausgeglichen. Es ist ein schwieriger Punkt, der vielleicht auch in der nächsten Sendung wieder kommt, dass das Thema des Begründens und des Rechtfertigens, warum. Wenn Sie zum Beispiel begründen, dass Sie ja sich entschuldigen und sagen und rechtfertigen, dass Sie eben als Blinde diese Dinge nicht haben sehen können und so weiter, dann gehen Sie in das Spiel ein. Wenn Sie aber auf der anderen Seite sagen, wenn du das so siehst und wenn du der Meinung bist, dann musst du mit diesem Problem, wie du das Leben und mich siehst, leben. Ich weiß, wie ich bin, und ich weiß, warum ich so bin, und ich bin damit zufrieden und ich lebe mein Leben auch. Okay.
Dankeschön, Frau Graf, für Ihren Anruf und für das Teilen mit uns.
Also nochmal zusammengefasst, es geht nicht um das Schlucken und nicht um das Herauslassen. Beides kann gut oder schlecht sein. Die Frage ist nur, in welche Richtung richten wir die Energie? Und wenn wir sie gegen uns richten, das ist wie das Anzünden des eigenen Autos mit Benzin. Das wäre die unklugste und unintelligenteste Lösung.
Eine Hörerin aus München möchte ich nun begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bedanke mich sehr. Es tut mir immer sehr gut, es ist mir Labsal, Ihre Sendung zu hören. Und zwar, mir geht es um jemand, der das Bedürfnis hat, abwertend zu bewerten und sich dann sogar berechtigt fühlt, wenn dasjenige meins ist, es zu zerstören. Bis zu dem Satz hin, also der Herr ist etwas älter, aber das ist keine Rechtfertigung für mich. In ihm wird ein Mörder stecken, aber den dürfte er halt nicht rauslassen. Und es ist heute wieder sowas passiert, deswegen ich bin ziemlich aufgeregt.
Oh ja.
Aber ich finde es etwas merkwürdig, diese Vorgehensweise. Und ich habe das Gefühl, dass das brauche ich nicht zuzulassen.
Nein, man muss sich nicht, das ist die andere Frage, die auch bei der Frau Graf ein bisschen mitklang, ja, von der Firma. Man muss sich nicht schlecht behandeln lassen. Ich, genau, bin für mich verantwortlich und sage, wenn du so über mich denkst oder mich so behandelst, dann will ich mit dir nichts zu tun haben.
Genau.
Und zwar nicht, weil ich das für schlecht halte, was, ja, du tust, sondern das ist dein Problem.
Ja.
Aber für mich will ich das nicht.
Ja, ja. Aber
okay,
was mache ich, wenn er meine Sachen geht und die zerstört? Also, und immer wieder. Also
das kann ich jetzt also, ja, wenn Sie mit so einem Menschen zusammenleben, ist die Sache natürlich etwas schwieriger zu,
ja,
regeln.
Ja, ja.
Weil man sich ja eine Weile schon darauf eingelassen hat und einige, ja, Dinge im Umgang gelernt hat.
Ja, ja.
Nicht? Aber ich beschütze meine Dinge. Das,
ja,
heißt,
ja,
dann schließe ich die weg.
Ja, ja. Also ich werde wegziehen, aber ich komme mir halt schlecht vor.
Warum das denn?
Ich komme mir schlecht vor, weil er meins schlecht bewertet. Und es ist eine Falle.
Ja, aber wenn er ihr es schlecht bewertet, ist das sein Problem.
Genau.
Und,
genau,
nicht ihr Problem. Sie,
genau,
bewerten ihr es für gut, sonst wäre es nicht ihr.
So ist es.
Ja, und,
ja,
wenn andere das als schlecht sehen, dann,
ja,
haben die ein Problem. Wir hatten,
ja, ja,
mal den Buchtitel, der hieß, wer mich nicht liebt, ist selber schuld.
Genau. Und,
ja,
halt meine Sache in Ruhe zu lassen, ganz einfach.
Da bestehe ich schon drauf, dass, ja, ich mich und meine Sachen beschütze, weil ich ja gemäß dem Liebesgebot für mich verantwortlich bin und mich eben liebevoll behandle.
Genau.
Ja, und wenn jemand sagt, in ihm steckt ein Mörder, dann kann man natürlich sagen, dass wir Menschen alle auch diese explosionsartigen Dinge in uns haben,
ja,
aber dass wir dank Religion, Ethik und aller möglichen anderer Dinge diese enorme Energie, die in,
ja,
uns angelegt ist, so weit im Zaum halten, dass,
genau,
wir sie nicht zerstörerisch einsetzen,
genau,
sondern dass wir sie nutzen zum Wohle von uns und der Schöpfung.
Genau.
Okay?
Genau. Vielen herzlichen,
bitte schön,
Dank. Danke.
Alles Gute für Sie, Gottes reichen Segen.
Vielen herzlichen Dank Ihnen auch.
Danke. Auf Wiederhören. Eine Hörerin hat uns aus dem Unterallgäu erreicht. Grüß Sie Gott.
Ja, hallo, grüß Gott. Herr Doktor, Sie haben gesprochen vom Wertegefühl, das schon bei der Geburt entwickelt.
Ja.
Ich habe jetzt zum Beispiel Zwillinge, also die werden jetzt dann 30 Jahre alt, und die sind aber von der Gefühlswelt ganz, ganz unterschiedlich. Also der andere, das Bub ist ganz ausgeglichen, der Sohn, die Tochter ist also, die fährt einfach,
ja,
aus der Luft.
Ja, sind also die Zwillinge eineiig?
So, nein, nein,
okay.
Bub und Mädchen.
Mhm.
Ja, und es, ja, ist halt für mich wahnsinnig schwierig, mit ihr umzugehen. Wie nehme ich es jetzt, wenn es jetzt wirklich da reingestürmt kommt und ganz aus der Luft ist, mich liebt niemand und keiner, ja, kann mit mir reden und mit mir will keiner reden und. Also es ist wirklich manchmal so schlimm, dass ich,
ja,
weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen kann. Dann, es ist schon 30 und
das ist aber ist auch schon.
Ja, ja. 3-4 Jahre hat sie schon die geäußert und hat aufs Köfferchen packt, so kleine Spielkoffer. Ich,
ja,
gehe und komme nicht wieder.
Ja.
Und sie
naja, das sind alle.
Ich will gar nicht mehr leben.
Ja, 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 verstehe ich. Das ist natürlich für eine Mutter sehr schwierig und das,
mhm,
wenn die Kinder sind ja unterschiedlich und die lernen auch unterschiedlich und sie verleihen den Dingen unterschiedliche Werte. Also das kann man gar nicht vergleichen und so gibt es energiereiche Kinder, die also schon im Mutterleib lebhaft waren und welche, die stiller sind. Und wenn man Zwillinge hat, dann kann das durchaus sein, dass die beiden auch ganz unterschiedlich da angelegt sind. Erstens und zweitens dann eben auch an der unterschiedliche Erfahrungen machen und deswegen auch ihre Systeme anders bewerten. Und das, was ihre Tochter sagt, ist ja in wirklich, also so kommt es bei mir jedenfalls an, ist, dass sie das Gefühl hat, dass sie viel zu wenig Liebe bekommt von außen. dass sie zu kurz kommt und dass sie irgendeinen Weg suchen muss, um sich das sozusagen zu erzwingen. Und da kommen sie in diese schwierige Situation, dass selbst wenn sie ihr das geben, dieses bei ihr gar nichts nützt. Das heißt, anders ausgedrückt, ihre Tochter hat für mein Empfinden einen sehr hohen Bedarf an gemocht zu werden, übersieht dabei aber, dass man als erwachsener Mensch dafür selber verantwortlich ist. Also ich nehme an, dass ihre Tochter sich selbst auch nicht sehr mag. Nee. Und das kann man so nicht ändern, sondern das kann nur sie selbst ändern. Das heißt also, sie bräuchte meines Erachtens, so wenn es so ist, wie Sie es schildern, auch fachliche Hilfe, die ihr dabei hilft, ihr Verhältnis zu sich selbst zu verändern, von feindselig ablehnend zu warmherzig annehmend, wie ich das in meinem Buch Liebenswert bist du immer ziemlich ausführlich beschrieben habe.
Diesen Vorschlag habe ich ihr schon so oft gemacht.
Nein, den Vorschlag, der nützt nichts, weil das ist ja auch, das heißt, du bist so, wie du bist, mag ich dich nicht, sondern du musst dich ändern, heißt es, wenn wir Vorschläge machen, sondern das muss von ihr kommen. Das heißt, sie können sie höchstens fragen, sag mal, magst du dich eigentlich? Ja?
Das sagt sie ganz offen.
Ja.
Was ich das. Ja.
Ja, und dann können Sie doch fragen, ob sie das gut findet, so zu leben. Oder ob sie Lust hat, das zu ändern. Und Sie haben zum Beispiel im Radio gehört, dass man das ändern kann, wenn man darunter leidet. Aber das ist nicht Aufgabe der Mutter, sondern das ist Aufgabe von ihr selber, wenn sie darunter leidet. Ja, aber sie macht ja immer noch die anderen dafür verantwortlich, wie ihre Gefühle sind. Und das ist eben etwas, was nicht funktioniert. Ja?
Leidet ja die ganze Familie drunter. Wenn solche Wutausbrüche oder Gefühlsausbrüche kommen, dann muss sie jeden eigentlich anfertigen.
Ja.
Du machst das nicht und du machst das nicht bei mir und du machst das an mir nicht.
Und dann würde ich sagen, wenn du das so siehst, dann musst du ein echtes Problem haben. Ich sag das jetzt mal so ein bisschen flapsig und kurz.
Ja.
Dann musst du das, wenn du da das Problem hast, musst du das Problem auch lösen. Mich lass damit in Ruhe. Ich will das nicht hören.
Ja.
Ich
habe halt da wirklich dann ganz große Sorgen, dass sie wirklich mal den Schritt macht und dass sie zum Suizid greift.
Das ist genau der Punkt, weshalb mit dieser Möglichkeit überhaupt spekuliert wird. Ja? Das heißt, diese Drohung, nur durch Drohung erreicht man ja, dass andere dann was tun.
Mhm.
Ja, und da muss man einfach sagen, okay, wenn du das machst, kann ich es eh nicht verhindern. Ja, das lege ich in Gottes Hand, diese Frage. Nur ich kann dich nicht ändern.
Mhm.
Und ich mache das Spiel nicht mit.
Ja.
Ja?
Ja.
Weil ich gehe daran kaputt und ich bin für mich verantwortlich und ich muss meinem Schöpfer Rechenschaft darüber geben, wie ich mit mir umgegangen bin. Mhm. Nicht, wie ich mit dir umgegangen bin. Das kommt erst sekundär.
Gut.
Okay?
Vielen Dank.
Ja, ich drücke Ihnen die Daumen.
Danke.
Okay.
Auf Wiederhören. Wiederhören.
Auf Wiederhören. Herzliche Grüße in den Unterallgäu. Herr Ehegartner aus München hat uns erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Mein bester Ratgeber ist, ich bin jetzt 70, war Buchhändler, Menschenkenntnisse sich aneignen.
Mhm.
Die Menschenkenntnisse nicht auch nach dem Äußeren gehen, nicht nach Gefühlen gehen, sondern den Menschen lernt man in Situationen kennen, seine Angst abbauen, in dem Sinne, ich brauche nicht mich von einem Menschen bedrohen lassen. Jetzt zum Beispiel die Suizidsachen, habe ich zwei Fälle gehabt, sondern innerlich ein Stoßgebet, die richtige Antwort und die richtige Einschätzung der ganzen Situation. Das lernt man natürlich im Laufe des Menschenlebens, ne?
Ja.
Wenn man besonders auch mit schwierigen Menschen zu tun gehabt hat.
Mhm.
Es gibt auch ein interessantes Buch, Umgang mit schwierigen Menschen. Die meisten sind ja schwierig, weil sie sich selbst nicht kennen.
Mhm.
Und dann kennen sie sich ihre Gefühle auch nicht, ne?
Mhm.
Wie sie da Schwierigkeiten machen. Und noch ein Ratschlag, man lernt Menschen eigentlich nur in Situationen kennen. Nicht bei Partys oder Geburtstag oder Feiern, sondern nur in Situationen, wenn es hart auf hart geht, wenn ich ihn einmal brauche zum Weißeln der Wohnung oder sonst irgendwas, wie er dann reagiert. Ne? Dann bekomme ich auch den Egoismus des anderen Menschen so richtig zu spüren.
Naja, ich denke, man lernt die auch in anderen Situationen kennen. Das ist halt ein anderer Aspekt dieses Menschen. Der hat halt unterschiedliche und wir haben halt unterschiedliche Anforderungen. Und das, was Sie gesagt haben, unterstreicht ja, vielen Dank, das, was ich vorhin als Zitat, ich glaube, es war Simone de Beauvoir, die das gesagt hat, Menschenkenntnis erwirbt man sich eben, wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, die einem nicht liegen. Und dann kommt man dahin, dass man auch großzügiger wird und dass man zum Beispiel staunt über die Vielfalt der Schöpfung und die Vielfalt der Unterschiedlichkeit der Menschen und was für den Einzelnen alles ganz anderes gut ist als für mich. Also herzlichen Dank.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Herr Ehegattner. Herr Dr. Derbolowski, ein Abschlusswort. Sind Gefühle gute Ratgeber?
Ja, vielleicht zwei Sätze. Eins, was ich noch vergessen hatte zu sagen. Gefühle koppeln wir vor allen Dingen mit erfolgreichen Dingen, positive Gefühle. Das heißt, wenn wir was Neues lernen wollen, dann müssen wir danach trachten, Erfolg darin zu haben. Dann werden sich unsere Gefühle auch in diese Richtung ändern. Zum Beispiel auch das Heranlieben an uns selbst. Wenn ich jetzt zusammenfasse, dann kann ich eigentlich nur sagen, es ist ein unerschöpfliches Thema und wie in der Alltagswerkstatt üblich, sollen unsere Sendungen ja dazu dienen, uns anzuregen, Sie und mich, über dieses Thema nachzudenken, hier zu gucken, wo kann ich was für mich ändern, wo kann ich lernen, wie kann ich das anders sehen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen als Anreiz. Gefühle können also gute und schlechte Ratgeber sein, genauso wie unsere Vernunft. Und sie können uns Richtiges oder auch Falsches raten. Und wir sollten lernen, beide möglichst in Übereinstimmung zu bringen, dass wir dann für das erfreuliche Meistern des Lebens gelernt haben, stets zu prüfen, ob die Gefühle mir auf meinem Weg dienen, ob sie mir helfen, meiner Verantwortung für mich und vor Gott gerecht zu werden. Und ich denke, das ist eine Lern- und Übungsaufgabe für das Leben, der wir uns gemeinsam im Schulterschluss stellen wollen. Und die Psychopädie versucht auch ihren Teil dazu beizutragen. So freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir über die Probleme miteinander reden. Schönen Tag noch.
Vielen Dank, Herr Dr. Derbolowski. Danke, dass Sie auch heute wieder unser Studiogast waren. Ja, und für alle Hörerinnen und Hörer, die Sie gerne mehr erfahren möchten über die Psychopädie oder sich einlesen möchten oder sagen auch, ja, ich möchte auch sagen können, liebenswert bin ich immer, dem sei das Buch empfohlen, liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit, geschrieben von meinem Studiogast Dr. Jakob Derbolowski zusammen mit seinem Vater Dr. Udo Derbolowski. Die Informationen zum Buch erhalten Sie im Hörerservice oder auf unserer Homepage www.hore.org. Der Hörerservice hält diese Informationen auch für Sie bereit. Sie erreichen meine Kollegen unter der 0700 7525 7525. Einen Mitschnitt dieser Sendung können Sie sich im Internet bestellen. Wir stellen alle Lebenshilfesendungen für Sie im Podcast zur Verfügung und natürlich auch noch weitere Sendungen auf unserer Homepage www.horeb.org. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten, reich gesegneten Tag. Mögen die Gedanken zu den Gefühlen, ob Sie gute Ratgeber sind, Sie ein Stück weiterbringen auf Ihrem Lebensweg.